www.kalila, das Frauenmagazin, jetzt auf Kanal K. K.Kalila.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde Kalila, hier auf Kanal K. Heute müsst ihr euch warm anlegen. Ich habe nämlich ein kontrovers diskutiertes Thema für euch unter die Lupe genommen. Eine Stunde lang erfahrt ihr alles zum Thema Wildfraus Heil, Frauen auf der Jagd. Ich habe spannende Gespräche geführt, habe Einblick bekommen in den Tagesablauf von einer Jägerin, aber auch von Jagdgegnern. Es wird brisant. Am Mikrofon begrüßt euch Simona Marti. Rosmarie Müller ist mit Leib und Seele Jägerin, ja sogar Jagdaufseherin. Ihre Jagdkarriere angefangen hat sie aber als Treiberin. Das sind Leute, die durchs Revier laufen und durch ihre Bewegung das Wild zum Weichen bringen. Ich habe mit der Kölikerin geredet und sie erzählt uns jetzt gerade am besten selber, wie das bei ihr mit der Jagd seinen Ursprung genommen hat.
Ich sage jetzt mal, ein bisschen vorbelastet, was meine Beziehung zu der Natur anbelangt. Ich bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen und habe dann auch einen Bauernhof geführt während 10 Jahren. Und in dieser Zeit bin ich getrieben. Ich habe es also von dieser Seite her kennengelernt. Ich war bei der Gesellschaftsjagd dabei als Treiber. Und habe das Gefühl gehabt, es ist eine interessante Sache und ich würde gerne mal auf dieser Seite stehen. Und habe dann mit meiner Gesellschaft geredet, die bei uns in meinem Wohnort ist Köliken. Und habe dann gefragt, ob sie mich aufnehmen würden als Lehrling. Und so bin ich dann eigentlich trainiert gekommen. Die haben mich dann ausgebildet.
Können Sie uns mal erzählen, wie es auf so einer Jagd zu und her geht? Wie sieht so ein Tagesablauf aus?
Ich kann Ihnen das sagen, wie es bei uns in Köliken abläuft. Das ist ja jeweils von den 14 auf 4 ein bisschen verschieden. Wenn ich vorne anfange, am Morgen kommen, tun sich Treiber zusammenfinden und die Jäger tun sich zusammenfinden. Es gibt eine Begrüssung, eine offizielle. Wir haben dort dabei Jagdhornbläser, wo das sehr feierlichen Rahmen dann auch vonstatten geht. Dann tut der Jagdleiter die Jagdregeln bekannt geben. Er sagt genau, was für Tiere als man darf jagen, auf was als man muss schauen. Und dann tut man sich auf einen Stand begeben. Also da sind alle Pächter oder Jagdaufseher die Jäger in diesem Revier verteilen. Und dann geht der Trieb eigentlich los. Das heisst, die Treiber sind auch instruiert. Die tun dann so ein bestimmtes Gebiet durchlaufen und die Hunde, die bauen, die probieren es wild zu finden und finden es auch in der Regel. Sie tun auf der Spur, tun sie lauten und dann hören die Tiere, die Rehe hören das. Die fangen an weichen, also die tun nicht panisch davor springen, sondern die probieren dieser Sache auszuweichen und kommen dann relativ vertraut her. Das gibt dem Jäger auch die Möglichkeit, um das Tier sauber ansprechen. Also ansprechen heisst, entscheiden, was ist es für ein Tier, ist es eines von denen, die ich da verlege. Und wenn das so passiert ist, ist der Trieb vorbei. Also man sagt, ein Trieb ist eine bestimmte Zeit, bei uns in der Regel eine Stunde. Und dann sind die Treiber durch und das ist abgelaufen. Dann tut man sich wieder zusammenfinden. Der Jagdleiter will wissen, was ist jetzt alles passiert, was ist gesehen worden. Allenfalls, was ist geschossen worden. Und dann tut man sich wieder neu formieren und geht weiter zu einem nächsten Trieb. Zwischen ihr, das wird irgendeine Mittagszeit, tut man sich zusammenfinden. Man hat ein gemeinsames Feuer. Man nimmt dann den sogenannten Aser zu sich, also das Mittagessen, wo jeder Jäger selber zubereitet. Man hat ein Jägerzähnchen. Und ist dort ein bisschen zusammen. Und nach einer Stunde, anderthalb Stunden, geht man dann noch einmal und tut noch das letzte Gebiet, also den letzten Trieb, machen. Wenn die Jagd erfolgreich war, man hat Tiere, die zur Strecke gekommen sind, also haben können erlegt werden, dann tun wir nach Abschluss der Jagd, tun wir diesen Tieren erweisen. Man tut sogenannte Strecke legen. Es tun sich alle Jäger, Treiber, tun sich wieder zusammenfinden und man tut dem Reh oder dem Fuchs, was immer das da war, tut man dererweise in dem, als wir eine Jagdhornmelodie blasen, wo jede Tierart hat ihre Melodie, tut man dem Tier noch eine Stirn an und so ist der Jagdtag dann eigentlich vorbei und ja, die Leute sind noch ein bisschen gemütlich zusammen oder gehen dann wieder heim. Das ist das, was bei uns in der Regel abläuft.
Und nachher, wenn das Tier geschossen worden ist, mit dem weiteren Abgang sozusagen, haben Sie nichts mehr zu tun?
Also bei uns ist es so, dass der Jagdaufseher, das bin ich Jauna, tut nach jedem Trieb, wenn das Tier erlegt ist, muss man das sofort versorgen. Also das wird behändigt und wird sogenannt aufgebrochen. Also man tut die Eingeweide rausnehmen, als das Tier das Fleisch kann auskühlen. Und am Ende vom Jagdtag tun wir die an der Wildverwertung zuführen. Also wir haben mit dem Restaurant haben wir eine Vereinbarung, dass wir unsere Tiere dort abgeben können. Und er tut uns die abkaufen oder auch wenn ein Privaten eins kaufen will, kann man das auch bei uns machen. Aber weiterverwertet eigentlich, also sie meinen jetzt eben das Fleisch portionieren etc., da machen wir nicht selber.
Neben all diesen Jagdpflichten wissen wir jetzt also auch gerade noch, wie das Reh im Endeffekt auf den Teller im Restaurant kommt. Trotz dem routinierten und sehr traditionell gehaltenen Jagdablauf ist es nicht so, dass der Tod eines Tier an der Rosmarie Müller immer spurlos vorbeigeht. Gehört dazu nach dem nächsten Lied der zweite Teil vom Interview. Die Rosmarie Müller, langjährige Jagdaufseherin, wirkt sehr souverän, wenn sie von ihrer Aufgabe als Jägerin erzählt. Aber auch sie ist nur ein Mensch. Im zweiten Teil von unserem Gespräch hat sie mir erzählt, dass auch sie sich manchmal Gedanken darüber macht, wenn sie ein wehrloses Tier erleidet.
Ich muss sagen, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Tier erlege. Was ich aber sicher habe, ist, ich bedauere es. Also man hat, auf der einen Seite hat man Freude, wenn es gelingt, ein Tier zu erlegen. Das ist der Beutetrieb. Ich denke, das hat jeder Jäger. Man hat Freude, wenn das gelingt und wenn das gut gelingt. Und man hat gleichzeitig auch eine gewisse Trauer, dass man hat an einem Tier das Leben genommen. Also das ist jetzt, da muss ich jetzt von mir sagen. Vielleicht denken da andere ein bisschen anders. Also für mich ist das jedes Mal, ja, auch noch ein bisschen eine schwierige Sache. Aber es stimmt für mich. Und ich sage ein schlechtes Gewissen. Schauen Sie, wenn Sie ein Tier in die Metzge tun, dann hat das Angst. Das hat Angst, das kommt in eine andere Umgebung, vielleicht schmeckt es dort noch nach Blut. Es wird vielleicht das erste Mal aus seiner Lebung transportiert. Und da muss ich sagen, würde jetzt mir ein schlechteres Gefühl geben, wenn ein Reh, der gar keine Ahnung hat, um was es geht und in seiner gewohnten Umgebung ist. Und dort gibt es einen Schuss und ist das Tier tot. Also ich denke, das ist eigentlich schöner, wenn ein Tier in der Metzge, ja, das Leben verliert.
Aber es braucht schon auch eine gewisse Verarbeitungszeit, wenn man am Abend heimkommt und weiss, man hat ein Tier erschossen. Und bevor man da vielleicht ins Bett geht, da werden einem schon auch noch gewisse Gedanken durch den Kopf gehen. Ist das so?
Schauen Sie, mit dem ist man immer konfrontiert. Also das ist nicht nur, wenn man aktuell eins geschossen hat, dann natürlich besonders. Aber auch sonst macht man sich immer über das Gedanken. Also das ist natürlich ganz eine einschneidende Sache, wenn man einem Tier so das Leben wegnimmt. Aber es ist auch ein Auftrag und wir müssen den Tierbestand auf einem Stand haben, wo macht das auch die Natur, wo man noch gut kann existieren und kann aufkommen. Wenn wir jetzt da nicht würden machen und man sagt, man, ja gut, da reguliert sich selber, dann weiss man auch, was passiert. Also es gibt im Moment einen sehr hohen Bestand. Sie tun auch ihren eigenen Lebensraum dann eigentlich beschädigen, tun den beschneiden. Sie kommen Stress über, es hat zu viele Tiere rum, es gibt Krankheiten durch das und ja, dann hat man eigentlich von dem nichts. Und ich sage, wenn wir jagen, dann haben wir einen gesunden Bestand. Wir haben einen Bestand, der in der Natur Platz hat und wir tun ein ganz gutes Fleisch, ein gutes Wildbrett wir nutzen.
Was ist, wenn einem ein Schuss mal nicht richtig klingt und man ein Tier zum Beispiel nur verletzt und das weiterzieht?
Auch das kann vorkommen. Das ist, also ich sage, ich rede jetzt zuerst vom Tier, nachher von der eigenen Befindlichkeit. Da tun wir nachsuchen. Also ich habe einen eigenen Hund, der ausgebildet ist für Nachsuchungen. Man tut ganz genau, also da hat jeder Jäger den Auftrag, er muss bezeichnen, wo hat er geschossen, was hat er gesehen, was passiert ist an dem Tier, wodurch ist das weggegangen. Und nachher geht man mit dem Hund hin, weil der Hund findet denn das, wenn es wirklich verletzt ist. Es gibt ja auch, also Jäger hat es halt total nebendurch schiesst, auch das kann passieren. Aber wir gehen in jedem Fall schauen, weil wir wollen sicher sein. Wenn das Tier verletzt ist, dann findet man das und dann kann man es erlösen. Da rede ich jetzt von dem, das ist aber für einen Jäger selber, ist das eine ganz schwierige Sache. Also, wir schiessen natürlich, wenn man sicher ist, dass man auch wirklich das Tier gerade bräucht, dass das gerade tot ist. Und wenn es halt gleich passiert, dass es nicht so ist, dann belastet einem das enorm. Und es belastet einem auch längere Zeit, als wenn man das nächste Mal wieder Gelegenheit hat, um eins zu schiessen. Man das vielleicht nicht macht, oder, ja, weil man einfach im Moment wieder eine Hemmung hat. Also, das ist eine schlimme Erfahrung, die man macht. Und ich sage, jeder Jäger muss das machen oder macht das auch. Auch mit dem muss man können leben und da die Verantwortung dann richtig wahrnehmen.
Sie sind eine Frau und bewegen sich jetzt als Jägerin sozusagen in einer Männerdomäne. Mhm. Werden Sie voll und ganz akzeptiert?
Ja, ich habe eigentlich nie ein Problem gehabt. Also, wie gesagt, ich bin auch Jagdaufseherin. Und das heisst, ich lege überall Hand an, ich tue Tiere aufbrechen, etc. Ich mache eigentlich alles, was ein Mann auch macht auf der Jagd. Also, ich gehe eigentlich auch nicht als Frau auf die Jagd, ich gehe als Jäger auf die Jagd. Und ich habe dort, gar nie ein Problem gehabt. Also, mir hat auch nie irgendjemand diesbezüglich negativ angesprochen. Ich bin mir aber ganz klar bewusst, dass das da gibt. Vor allem sage ich jetzt auch zum Teil ältere Jäger, die sagen, ja, Frauen, die müssen wir jetzt nicht auch noch haben. Da. Das ist mir klar. Aber ich sage, es hat für alle Platz.
Können Sie sagen, gibt es Unterschiede zwischen weiblichen Jägerinnen und männlichen Jagdkollegen?
Also ich werde angesprochen auf das, jemand, wo man sagt, weil bei der Frau sagt man immer, dass schon jemand, der in ihrem Leben produzieren und erhalten. Und als Jägerin macht man das Gegenteil, man tut das Leben auch.
Die Rosmarie Müller sagt von sich selber, sie sei jetzt 55 und wolle mindestens noch bis 70 dieser Aufgabe nachgehen. Sofern Gesundheit mitmache natürlich. In dem Sinn wünschen wir ihr Weidmanns Heil. Jetzt geht es dann gerade weiter mit der Hanna Reins, der deutschen Psychologin, die sich intensiv mit der Beziehung zwischen Mensch und Tier beschäftigt hat. Tiere, Frauen, Seelenbilder. Eine tierische Liebe, Kabbala der Tiere. Die Hanna Reins, Psychologin, Publizistin und Tierrechtsaktivistin, hat sich schon in vielen Texten und Büchern mit der Begegnung zwischen Mensch und Tier auseinandergesetzt. Ich habe mich mit der engagierten Kölnerin unterhalten. Frau Reins, warum gehen Menschen auf die Jagd?
Ja, diese Begründung, warum Menschen auf die Jagd gehen, die hat sehr, sehr viele Facetten. Das kann man fast in einem Satz nicht beantworten. Viele berufen sich auf eine Tradition, also eine sehr archaische Weise, eben in den Wald zu gehen oder in die Wildnis zu gehen und Tiere zu töten, um sie zu essen oder deren Fell etc. zu verwenden. Die anderen sprechen auch von der Nähe zur Natur. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich der sagen sachliche Grund, immer wieder genannt von den Jagdverbänden, ist der sogenannten Hege und Pflege des Wildes zum Schutz des Waldes. Da heißt es ja immer Wald vor Wild. Und man meint, wenn also das Wild unkontrolliert wachsen würde, dann müsste sozusagen der Wald irgendwann weichen und Tiere würden den Wald dann zerstören.
Im Vergleich zu früher greifen ja auch immer mehr Frauen zur Flinte und werden Jägerinnen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Also meines Wissens gibt es dazu noch keine wissenschaftliche Untersuchung, aber es ist eigentlich naheliegend, dass natürlich Frauen auch diese Domäne sich erobern wollen, zu Recht natürlich auch. Frauen machen Karriere, Frauen stellen ihren Mann sozusagen im Berufsleben, also gehen sie auch zur Jagd. Hinzu kommt natürlich, kulturgeschichtlich sind Frauen ja eigentlich sehr früh schon als Jägerinnen in Erscheinung getreten. Man erinnere sich nur an die großen Mythen, also die griechische Mythologie mit den großen Göttinnen der Jagd, also sowohl Artemis als auch Diana dann im Römischen. Da waren Frauen immer sehr aktiv als Jägerin.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Frauen in dieser Männerdomäne überhaupt akzeptiert werden können?
Also meine Recherchen diesbezüglich zeigen, dass sie mehr und mehr akzeptiert werden. Also das heißt, es besteht eigentlich eine Akzeptanz, auch deswegen, weil Frauen sich eben eigentlich in keinster Weise von den Männern unterscheiden. Das heißt, sie sind sehr gute Jägerinnen und auch Jägerinnen, die keine besondere weibliche Komponente mit hineinbringen in die Jagd, also keine besonderen weder Skrupel zeigen noch besondere Mitgefühl für die Tiere oder eine besondere weibliche Neigung, sondern einfach wirklich männlich orientiert und überidentifiziert teilweise auch mit den Jagdwerten auf die Jagd gehen. Also das heißt, die Akzeptanz steigt.
Kann man denn sagen, was für ein Typ Frau das ist, die zur Jägerin wird?
Also man kann natürlich nur Phänomene beschreiben, weil es wie gesagt noch keine große Untersuchung gibt über die Persönlichkeitseigenschaften. Aber rein von den Phänomenen her kann man natürlich schon sehen, Frauen, die in diese Männerdomäne, es gilt ja immer noch als Männerdomäne, eindringen wollen, müssen natürlich eine besondere Durchsetzungskraft auch mitbringen. Und das haben dann auch die meisten. Und auch gewisse handwerkliche, technisches Know-how natürlich. Frauen müssen gut schießen können, sie müssen da wirklich eine Ausdauer mitbringen, eine gute Beobachtungsgabe und natürlich auch die Bereitschaft, selektives Mitgefühl zu zeigen. Das heißt, zu unterscheiden zwischen dem alltäglichen, ich mag das Bambi meines Kindes und gleichzeitig zu sagen, aber nein, im Wald, wenn ich da als Jägerin bin, sehe ich in diesem Tier eine Beute und bin auch bereit, dann meine Skrupel da auszuschalten, genau wie die Männer das ja auch tun.
Kann man dann sagen, es gibt unterschiedliche Beziehungen von einem Mann zum Tier und von der Frau zum Tier?
Also was ich so beobachte, ist, dass die Frauen eigentlich sehr stark sich an männlichen Werten orientieren und diese sogenannten Unterschiede heutzutage gar keine so große Rolle mehr spielen.
Sie würden also nicht sagen, dass es Frauen schwerer fällt, Tiere zu töten?
Das ist ja das Überraschende, dass es da überhaupt keine Unterschiede gibt. Also es scheint wirklich so zu sein, dass die Frauen, wenn sie sich entschlossen haben, sich da anzupassen und Jäger zu werden, Jägerin zu werden, dass sie einfach keine typisch weiblichen Neigungen mehr haben, sondern dass sie ganz klar dann auch unglaublich sachliche Einstellungen zum Tier haben und nicht mehr irgendwo fürsorgliche Neigungen.
Oftmals ist es ja auch so, dass den Tieren noch eine letzte Ehre erwiesen wird. Jetzt aber von Tierliebe kann man ja trotzdem nicht sprechen. Wie kann man sich das erklären?
Diese Rituale, die entstehen, haben natürlich psychologisch gesehen zu tun mit dem innerlichen Schuldempfinden. Denn ich meine, diese ganzen Dinge werden getan, aber es entsteht natürlich gleichzeitig auch ein Schuldgefühl. Und nach der Jagd gibt es natürlich dann oft diese Rituale, wo man dieses Schuldgefühl nochmal ritualisiert, sich entschuldet, ja, indem man also bestimmterweise dem Tieren eine Ehre erweist oder sagt, man hat dem Tier einen natürlichen Tod gegönnt, es ist also nicht in der Legebatterie gestorben oder im Akkordschlachtband, sondern eben in der Natur. Mir scheinen diese ganzen Dinge sehr an den Haaren herbeigezogen und geprägt von dem starken Motiv, dass man eben seine eigenen Taten rechtfertigen muss.
Mich würde interessieren, was Ihre Einschätzung ist, wie sich denn dieser Jagdsport in Zukunft weiterentwickeln wird.
Das ist ja eine Tatsache, dass die Männer und Frauen verstärkt Jäger werden wollen. Das heißt also, die Jagd wird mehr und mehr zu einem Teil dieser Erlebnisgesellschaft mit sehr hohem Freizeitwert. Man geht zur Jagd, weil es einen Thrill darstellt, es ist eine Grenzüberschreitung, man darf Krieg spielen im Alltag, ja, man darf töten. Und irgendwann, denke ich mal, wird dann einfach auch da umkippen und es werden immer weniger Tiere letztendlich zu jagen sein, weil es praktisch immer seltener gelingt, die Tiere überhaupt groß zu bekommen. Tatsache ist jedenfalls, die Jäger haben enormen Zulauf, also Teil des Freizeitverhaltens geworden, leider.
Eher pessimistisch schaut Hanna Reins in Zukunft. Tatsächlich ist es so, dass die Popularität vom Jagdsport stark am Zunehmen ist. Wir sind mitten in angelangt in unserem heutigen Kalila-Thema «Wildfraus Heil – Frauen auf der Jagd». Es war 9:30 und ihr hört Kanal K. Obwohl in der Schweiz von den insgesamt 36'000 Jagdberechtigten erst etwa 500 Frauen registriert sind, sei die Tendenz da, dass immer mehr Frauen sich zu Jägerinnen ausbilden lassen. Oftmals gehen Frauen mit ihren Jagdehemännern mit und kommen so gefallen über an dieser Beschäftigung. Oder aber sie findet über sogenannte Hündele den Zugang. Die Gründe, warum sich eine Frau dazu entscheidet, können aber eigentlich sehr unterschiedlich sein, wie wir auch schon vorher bei der Rosmarie Müller gehört haben. So erzählt uns Bea Fuchs, Inhaberin von einer Jagdschule in Zürich, jetzt den Grad, wie sie in dieser Männerdomäne zu Schlag kommt. Dass es also schon lange nichts Exotisches mehr ist, dass eine Frau anstatt Lippenstift und Stöckelschuhe Fleecejacke und Gummistiefel trägt, haben wir vorher schon gehört. Dass die Liebe zu der Jagd aber so weit geht, dass man eine eigene Jagdschule gründet, ist doch eher außergewöhnlich. Die Bea Fuchs hat sich den Traum verwirklicht und ist mir Rede und Antwort gestanden. Wildkunde, Schussübungen und Gesetzesvorlagen. Wenn man sich in der Schweiz entschließt, Jäger oder Jägerin zu werden, dann gibt es einiges zu lernen. Und das macht man nicht etwa nur im Wald. Bevor man ins Gelände klaviert, heisst es zuerst einmal büffeln, büffeln, büffeln. Das theoretische Wissen ist nämlich genauso wichtig, wie dass man in der Praxis einen guten Schuss anlegen kann. Die Bea Fuchs, selber langjährige Jägerin, hat in Zürich eine eigene Jagdschule. Und sie weiss ganz genau, wie die Jagdausbildung aussieht.
Das ist ein bisschen kantonal geregelt. Also im Kanton Zürich, da macht man eine Anwärterprüfung. 2 Jahren ist man bei einem sogenannten Jagdgötti in einem Revier. Geht mit dem Jagdgötti auf die Jagd. Ist also dort schon Volljäger und hat nach 2 Jahren noch eine praktische Prüfung.
Die Anwärterprüfung besteht aus 60 Kreuzli-Fragen rund ums Thema Jagd. Da muss man, angefangen von der Waldbewirtschaftung bis hin zu den Waffenkunden und den Jagdhunden, auch über die Wildbretthygiene Bescheid wissen. Wildbretthygiene. Da geht es darum, dass Jägermeister und Jägermeisterinnen genau wissen müssen, wie man das tote Wild weiter behandelt. Hat man die Jagdlizenz einmal im Sack, steht einem nichts mehr im Weg, ein Leben lang können jagen zu gehen. Das Einzige, was nämlich nur alle 8 Jahre erneuert werden muss, sind die sogenannten Schussprüfungen. Obwohl Frauen nie gelernt haben, mit Waffen umzugehen, sind immer mehr von den Prüfungsabsolventen weiblich. Trotzdem, immer so einfach ist es für sie manchmal doch nicht.
Durch das, dass sie keinen Militärdienst machen, ist das immer ein bisschen schwerer für die Frauen. Sie sind aber natürlich wie auch am Lernen, sind sie vielleicht noch ein bisschen kompetenter oder ein bisschen mehr dran, um das dann auch zu können. Und das ist schon auch immer so ein Ding, dass sie schwerer haben.
Trotz diesen allfälligen Anfangsschwierigkeiten finden immer mehr Frauen den Weg in die Kursstunden von der BA Fuchs. Und dass sie dort für eine ganz andere Atmosphäre sorgen, freut wohl nicht nur die Kursleiterin.
Ich begrüsse es auch, dass die Frauen da dabei sind. Also so ein Jagdkurs ist immer viel besser zu halten, wenn nur eine Frau da ist. Männer benehmen sich irgendwie viel besser, sind dann nicht so machohaft. Und ich finde es gut, dass es immer mehr Frauen gibt.
Die Hemmschwelle zwischen Männern und Frauen sei beim Jagen sowieso schon lange passé. Wenn jemand fachkompetent ist, dann spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle mehr. Das weiss Bea Fuchs nur zu gut, auch aus eigener Erfahrung. Sie redet von einem kameradschaftlichen Umgang untereinander und einer gegenseitigen Akzeptanz. Schon lange nicht mehr werde die Frau nur als ein schmückendes Beiwerk auf der Jagd reduziert. So fühlt sie sich auch als weibliche Jagdlehrerin nicht unterdrückt.
Es gibt natürlich auch Jagdschulen, die von Männern betrieben werden. Aber es hat mir dann letztens ein Jagdschüler gesagt, er habe gefunden, also eine Frau, die hätte einfach, die wüsste mehr und die hätte 200-fach müssen lernen. Und da finde er, jetzt gehe ich lieber zu einer Frau.
Viele Möglichkeiten, sich von einer Frau ausbilden zu lassen, bietet sich allerdings nicht. Die Bea Fuchs ist laut ihren eigenen Aussagen eine der einzigen Frauen in der Schweiz, die überhaupt eine Jagdschule führt. Es war ein langer Weg bis zu diesem Punkt. Trotzdem, sie hat sich das Ziel gesetzt und kann sich mittlerweile im Jagdbereich über grosse Anerkennung freuen. Neben all diesen männlichen Jagdkollegen kann sich Bea Fuchs also definitiv erfolgreich durchsetzen. Und wenn sie doch einmal negative Resonanz überkommt, dann sagt sie von sich selber, bräuchte es halt ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit und dann käme das schon gut. Als nächstes lasse ich jetzt dann gerade die Aargauer Bevölkerung zu Wort kommen. Viele Stimmen von direkt Betroffenen haben wir bis jetzt also schon von gehört. Mich hat es jetzt aber natürlich auch interessiert, was denn die Aargauer und Aargauerinnen davon halten, dass immer mehr Frauen zur Flinte greifen. Darum bin ich auf die Strasse und habe mal nachgefragt.
Also, jagen, warum nicht? Wenn es Spass macht, also ich müsste es nicht haben, ehrlich gesagt.
Also mit dem kann ich jetzt nicht viel anfangen. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, für jeden das sein, das finde ich okay.
Das ist jedem seine Sache. Wenn jemand Freude hat daran, das wäre schon in der Mannensache von mir aus, das ist so weiblich. Aber es gibt der, die Freude haben daran, an dem Sport. Was ich jetzt kenne, weiss ich, als der Mann schon Jäger war und die Frau den da auch gemacht hat.
Das ist Männersache. Was? Frauen, die jagen, liegt daneben. Ich finde aber auch die Männer, die jagen, gar nicht lässig. Weil ich total tierliebend bin und mich so Zeug anschießt.
Ja, wieso sollten Frauen nicht das auch machen, was Männer auch machen? Ich denke, vielleicht ausprobieren oder so.
Ja, ich denke auch, dass da von der Familie her, weil man auch Tradition war. Und die ich weiss, die es gemacht hat, hat sicher gestummen. Und sonst macht das jemand nicht.
Nein, das kann ich jetzt wirklich nicht verstehen. Ich war ja schon 90 gewesen, gell? Da kann ich jetzt schon ein bisschen zurückdenken. Nein. Ich habe gesagt, was ist mit diesen Frauen los? Sie wollen, viele wollen eben lieber Bub sein. sie möchte, das ist so innen drin. Das kann man gar nicht machen. Das ist so das Leben, unser Leben. Ja.
Nein, finde ich nicht total. Weil ich nicht ganz verstehen, warum denn genau. Also, macht irgendwie keinen Sinn. Wir haben ja hier Supermarkt und weiss nicht was. Also das bringt es eigentlich gar nicht. Wir haben hier andere Möglichkeiten, heutzutage zum Mal zu ernähren.
Ich finde es überhaupt nicht gut, weil ich bin Vegetarier. Ja.
Ich kann gar nicht da.
Aber ja, ist ja,
ja muss auch sein. Also ja. Das Wildtier, es hat genügend. Ja. Und es wird erzählt und das muss auch sein, dass die Tiere gejagt werden. Und wenn es halt jetzt Frauen machen, ja. Ich würde es nicht machen, aber ich finde, ja, warum nicht.
Ja. Frauen? Gehen jagen?
Ich habe ja gar nicht gehört.
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das habe ich noch gar nie mitbekommen, weil ich mich damit gar nicht auseinandersetze.
Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Von absolutem Verständnis bis hin zu völliger Ablehnung habe ich alles gehört. Auffallend war aber, dass sich viele der Befragten noch gar nie Gedanken gemacht haben und gar nicht gewusst haben, dass es auch weibliche Jägerinnen gibt. Ihre Aufgabe ist es, sich für die Rechte vom Tier einzusetzen. Kein Wunder kann sie der Jagd nicht viel Positives abgewinnen. Gehört jetzt der Beitrag mit der Vanessa Gerritsen. Eine positive Beziehung zwischen Mensch und Tier. Das ist das Hauptanliegen von der Vanessa Gerritsen, juristische Mitarbeiterin in der Stiftung «Das Tier im Recht». Bedürfnisse von einem Tier müssen berücksichtigt werden. Doch auch die engagierte Tierschützerin ist realistisch. Die Tendenz von einem Zuwachs an Frauen in der Jagdbranche wird auch von ihr bestätigt. Obwohl es für sie keinen Unterschied macht, wer im Endeffekt die wehrlosen Tiere erleidet.
Mir persönlich spielt das eigentlich nicht so eine Rolle, ob jetzt eine Frau oder ein Mann auf die Jagd geht. Ich verstehe die Leidenschaft grundsätzlich nicht. Ich gehe selber sehr gerne in den Wald. Und es ist immer etwas Besonderes, einem Wildtier zu begegnen und das zu beobachten. Aber wenn ich mir vorstelle, wie man auf so ein schönes Tier schiessen kann, das ist also für mich unverständlich.
Für Vanessa Gerritsen ist es vor allem unverständlich, weil die Hauptaufgabe beim Jagen sei ja schliesslich das Töten. Für sie kaum vorstellbar, dass dieser Akt bei gewissen Menschen scheinbar eine leidenschaftliche Freizeitbeschäftigung darstellen soll. Zudem sei es ja auch so, dass viele Jäger und Jägerinnen gar nicht dazu stehen können.
Viele begründen das mit der Ansicht, dass der Mensch ein Raubtier im Grunde genommen ist und der Jagdtrieb in sich inne hat. Für mich ist das Argument ein bisschen fragwürdig, weil man das je nach Situation immer ein bisschen kehrt und dreht. Auf der einen Seite hört man immer wieder das, dass man in dieser ganzen Evolutionskette da zusammenhängt und dass man halt den Jagdtrieb als Mensch irgendwo in sich inne hat. Hankerum will man sich dann aber auch immer wieder vom Tier absetzen und stellt sich als etwas höher entwickeltes dar. Und das geht für mich einfach nicht auf.
Die Evolution hätte aber eigentlich vorgesehen, dass die Männer losziehen und auf die Jagd gehen, das Wild erlegen. Mittlerweile sind wir aber im 21. Jahrhundert und die Geschlechterrollen sind längstens überholt. Jetzt sind Frauen die neuen Jagdgefährten.
Ja, ich denke schon, dass das eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Also, dass man da einfach nicht mehr so das Bild hat, Frau macht das und der Mann macht das. Sondern, dass da die Interessen halt sich vermischen und Frauen auch sich in dem Männerumfeld irgendwie ein bisschen etablieren.
Prinzipiell, sagt Vanessa Gerritsen, sollten gewisse Jagdformen verboten werden. Und das zwar für Männer und Frauen. Sie bezieht sich vor allem auf Triebjagd, wo die Tiere, bevor sie durch die Jäger den Tod finden, durch sogenannte Treiber aufgescheucht werden. Wie die bestehende Problematik von einem Überschuss an Wild oder dem Schutz vom Wald ohne die Jagd gelöst werden kann, wirft Fragen auf. Auf jeden Fall gäbe es andere Wege und ein Versuch sei es allemal wert. Trotzdem macht sich die junge Tierschützerin nichts vor.
Natürlich wäre mir persönlich am liebsten, wir hätten eine Welt von Vegetariern und von einem harmonischen Zusammenleben. Aber ich sehe auch, dass das einfach nicht realistisch ist in unserer Gesellschaft. Und darum rufen wir eigentlich dazu auf, dass man sich einfach bewusster tut mit der Ernährung auseinandersetzen und dass man wirklich weniger Fleisch konsumieren und wenn, dann halt wirklich auch schaut, was für Fleisch.
Man solle beim Fleischkonsum vor allem darauf achten, dass die Tiere auch ein artgerechtes Leben gehabt haben. Das heisst vor allem, dass sie frei und wild gehalten worden sind. Das sei dann auch die einzig gerechtfertigte Jagd, die man betreiben könne. So sind Zukunftsentwicklung für alle Jäger und Jägerinnen wohl mit viel Erklärungsbedarf verbunden.
Ich denke schon, dass sich die Jägerinnen und Jäger müssen immer mehr auch rechtfertigen für ihr Hobby, weil die Gesellschaft das natürlich zunehmend kritischer anschaut. Das wird einfach wahrscheinlich nicht mehr länger toleriert. Also die Gesellschaft ist auch unmittelbar betroffen. Es sind Leute, die in den Wald gehen, die eingeschränkt sind durch die Jagd. Es werden Hunde zum Teil oder Katzen verschossen. Es gibt immer wieder so Fälle, wo auch Konflikte mit Jägerinnen und Jägern bestehen. Also es sind schon Themen, wo sich die Gesellschaft und die Jägerinnen und Jäger müssen auseinandersetzen damit.
Auf jeden Fall wird das Thema auch künftig viel Gesprächsstoff liefern und man kann eigentlich nur hoffen, dass man irgendwann zu einem gegenseitigen Einverständnis kommt. In der vergangenen Stunde haben wir sowohl positive wie auch negative Einstellungen zum kontroversen Thema Jagd dürfen hören. Es hat viele spannende Einblicke in die eigene Welt der Jagd gegeben. Und obwohl die Thematik auch in Zukunft immer zu reden geben wird, so wird es noch ein Zeitchen dauern, bis die Befürworter und Gegner auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden. Wichtig ist wohl, dass man sich für die Angelegenheit ein bisschen sensibilisieren kann. Mit diesen Schlussworten verabschiede ich mich heute von euch und wünsche einen guten Wochenstart und weiterhin einen schönen Abend.